Die Nacht senkt sich über die weiten, kargen Moore Nordenglands. Ein kalter Wind pfeift durch das Heidekraut, trägt den Geruch von feuchter Erde und etwas Unaussprechlichem mit sich. Hier, wo die Zivilisation endet und die Wildnis beginnt, sind Taten geschehen, die bis heute Gänsehaut verursachen und die Frage aufwerfen, was treibt Menschen zu einer solch unfassbaren Grausamkeit an?
Es ist eine Geschichte, die sich tief in das kollektive Gedächtnis Großbritanniens eingebrannt hat. Eine Geschichte von verschwundenen Kindern und von Angst, die sich wie ein Schleier über die ganze Gemeinde legte. Wir sprechen heute über die sogenannten Moormorde, eine Serie von Verbrechen, die in den 1960er Jahren die Nation in Atem hielt und deren Echo bis heute nachhallt.
Versetzen wir uns mal in die frühen 60er. Die Welt ist im Umbruch. Rock'n'Roll und Freiheit liegen in der Luft. Doch in den Arbeitervierteln Manchesters, wo die Menschen hart für ihren Lebensunterhalt kämpfen, lauert eine andere Realität. Eine Realität, in der Kinder auf dem Weg zur Schule oder zum Spielen einfach verschwinden, ohne jede Spur. Und damit hallo zu Mord & Short. Ich bin Jan.
Ich bin Manja. Und das Schlimmste daran ist, dass niemand zunächst die Verbindung sieht. Jedes Verschwinden wird als Einzelfall behandelt, als tragisches Unglück oder als Ausreißer. Die Polizei tappt im Dunkeln, die Eltern sind verzweifelt, die Gerüchteküche brodelt.
Doch die Vorstellung, dass jemand gezielt Kinder entführen und ermorden könnte, ist für die meisten Menschen unbegreiflich. Die ersten Fälle, die später den sogenannten Moormorden zugeordnet werden, beginnen 1963. Pauline Reed, gerade einmal 16 Jahre alt, verschwindet im Juli auf dem Weg zu einer Tanzveranstaltung. Ein junges Mädchen voller Leben, plötzlich ausgelöscht. Ihre Familie sucht verzweifelt, doch Pauline bleibt verschwunden.
Dann im November desselben Jahres trifft es John Kilbride, einen 12-jährigen Jungen. Er will Besorgungen machen und anschließend seine Großmutter besuchen. Auch er kehrt nie zurück. Zwei Kinder, zwei verschwinden, die zunächst keine offizielle Verbindung zueinander haben, aber die Menschen in Angst versetzen.
Die Polizei steht unter enormem Druck. Die Öffentlichkeit fordert Antworten, doch es gibt kaum Anhaltspunkte, keine Zeugen, keine Spuren, die zu einem Täter führen. Es ist fast so, als hätte der Nebel der Moore die Kinder einfach verschluckt.
Und genau das ist die perfide Strategie. Die Täter nutzen die Abgeschiedenheit der Moore, um ihre grausamen Taten zu verbergen. Ein Ort, der eigentlich für seine raue Schönheit bekannt ist, wird zum Schauplatz des Unfassbaren. Ein Ort, der zum Grab für unschuldige Seelen wird.
Die Gerüchte verdichten sich mehr und mehr, dass es sich um einen Serienmörder handeln könnte. Doch die Behörden zögern, dies öffentlich zuzugeben, aus Sorge, es könne sonst Panik ausbrechen. Aber das Grauen geht weiter. Im Juni 1964 verschwindet Keith Bennett, ein 12-jähriger Junge. Er verlässt sein Zuhause auch, um seine Großmutter zu besuchen und wird nie wieder gesehen.
Drei Kinder, drei Schicksale, die auf mysteriöse Weise miteinander verbunden scheinen. Und spätestens jetzt trauen sich die Eltern in Manchester und Umgebung kaum noch, ihre Kinder allein vor die Tür zu lassen.
Zu Recht, denn am 26. Dezember 1964 verschwindet dann die 10-jährige Leslie Ann Downey von einem Jahrmarkt. Ein kleines Mädchen, das so gern Weihnachten feiern will, wird zum nächsten Opfer. Ihr Verschwinden schockiert viele Menschen besonders. Selbst an den Feiertagen macht der Täter keine Pause.
Und die Ermittler stehen noch immer vor einem Rätsel, das sie nicht lösen können. Doch jetzt kommt ihnen der Zufall zur Hilfe, denn am Abend des 6. Oktober 1965 meldet sich ein völlig aufgelöster Mann bei ihnen. Er habe gerade einen Mord beobachtet. Sein Name David Smith.
David Smith ist der Schwager von Myra Hindley. Er ist mit ihrer Schwester Maureen verheiratet und lebt in der Nähe. An diesem schicksalhaften Abend wird David Zeuge einer Tat, die er nie mehr vergessen wird, denn er beobachtet, wie Myras Lebensgefährte Ian Brady einen 17-jährigen Jungen mit einer Axt erschlägt. Myra ist anwesend und hilft Ian, die Leiche zu beseitigen. David ist schockiert, verängstigt und zutiefst verstört von dem, was er da gerade gesehen hat.
Er geht direkt zur Polizei. Zunächst glauben ihm die Beamten kaum. Die Geschichte klingt zu unglaublich, zu grausam, um wahr zu sein. Doch David Smith besteht darauf, die Wahrheit gesagt zu haben. Und schließlich beginnen die Ermittlungen.
Die Polizei durchsucht das Haus von Myra und Ian und was sie dort finden, übertrifft ihre schlimmsten Befürchtungen. Fotos von den Opfern, persönliche Gegenstände der Kinder und ein Tonband mit den Schreien der 10-jährigen Leslie Ann Downey, die an Weihnachten verschwand. Die Beweise sind erdrückend. Wie kann ein Paar gemeinsam zu solchen Taten fähig sein? Und wer sind die beiden eigentlich? Welche eigene Geschichte haben sie?
Beginnen wir mit Myra Hindley, geboren 1942 in Manchester, wächst in einer schwierigen familiären Situation auf. Ihr Vater ist gewalttätig und alkoholsüchtig, ihre Mutter oft überfordert und emotional distanziert. Myra ist ein intelligentes Mädchen, das jedoch früh Anzeichen von Rebellion und einer gewissen Kälte zeigt.
Ja, Myra fühlt sich missverstanden, vernachlässigt und sehnt sich nach Aufmerksamkeit und einem Ausweg aus ihrem tristen, oft gewalttätigen Alltag. Diese frühen Erfahrungen bestimmen ihr Weltbild und machen sie anfällig für Manipulation.
Ihre Jugend ist geprägt von dem Wunsch, anders zu sein, sich von der Masse abzuheben und der Enge ihres Elternhauses zu entfliehen. Sie färbt sich die Haare blond, kleidet sich auffällig und sucht nach Abenteuern und einem Gefühl von Zugehörigkeit. Sie gerät angeblich in eine Clique, die sich von der bürgerlichen Gesellschaft abgrenzt und eine gewisse Faszination für das Morbide und Verbotene entwickelt.
Diese Suche nach Identität und Aufregung führt sie in die falschen Kreise, in eine Welt, in der sie auf Ian Brady trifft. Der wird 1938 in Glasgow geboren und hat ebenfalls eine problematische Kindheit. Er wächst ohne seinen leiblichen Vater auf, wird von seiner Mutter vernachlässigt und verbringt einen Großteil seiner Jugend in Heimen und bei Pflegefamilien. Diese Erfahrungen führen zu einer tiefen Verbitterung und einem Gefühl der Entfremdung.
Schon früh zeigt er eine ausgeprägte Faszination für Gewalt, Sadismus und die dunklen Seiten der menschlichen Natur. Er quält wohl auch Tiere und entwickelt eine Vorliebe für makabere Geschichten.
Ian ist ein Einzelgänger, hochintelligent, aber zynisch, arrogant und extrem manipulativ. Er liest exzessiv, insbesondere Werke über Philosophie und Kriminalität. Anderen gegenüber sieht er sich selbst als überlegen an und moralische Grenzen haben für ihn keinerlei Bedeutung.
Die zwei lernen sich 1961 in der Firma, in der sie beide arbeiten, kennen. Myra ist sofort fasziniert von Ian, von seiner Intelligenz, seiner dunklen Aura und seiner scheinbaren Überlegenheit. Er ist anders als alle Männer, die sie bislang kennengelernt hat. Ian bietet ihr die Anerkennung und die Aufregung, nach der sie sich schon so lange sehnt.
Ian erkennt in Myra schnell eine willige Schülerin, jemanden, den er formen und manipulieren kann. Er füttert sie mit seiner verqueren Weltsicht, seinen Fantasien von Macht und Kontrolle. Er sieht in ihr nicht nur eine Geliebte, sondern auch eine Komplizin, eine Erweiterung seines eigenen dunklen Willens. Ihre Beziehung ist somit von Anfang an zutiefst toxisch und von Ians Dominanz geprägt. Er demütigt Myra, misshandelt sie psychisch und physisch und isoliert sie zunehmend von ihrer Familie und Freunden. Ian spielt mit Myras Ängsten und beeinflusst ihre Moralvorstellungen und irgendwann auch ihr komplettes Verhalten.
Doch Myra scheint diese Behandlung nicht nur zu akzeptieren, sondern entwickelt eine krankhafte Abhängigkeit von Ian. Sie ist bereit, alles für ihn zu tun, um seine Anerkennung zu gewinnen und Teil seiner dunklen, exklusiven Welt zu sein. Sie sieht in ihm eine Art Mentor, der ihr den Weg zu einer vermeintlich höheren Existenz ebnet.
Es ist also eine klassische Dynamik zwischen Täter und Opfer, die sich jedoch zu einer Partnerschaft im Verbrechen entwickelt. Myra wird nicht nur zur Gehilfin, sondern auch zur aktiven Teilnehmerin an den Gräueltaten. Sie fährt das Auto und lockt die Opfer an, denn sie ist freundlich und wirkt vertrauenswürdig. Die Kinder schöpfen bei ihr keinen Verdacht. Bei den Morden im Moorgebiet ist sie ebenso anwesend, auch um die Opfer zu kontrollieren oder zu beruhigen.
Was für eine furchtbare Vorstellung. Die Psychologen, die sich später mit dem Fall befassen, sprachen von einer krankhaften Symbiose, in der Ian der Drahtzieher und Myra die willige, ja sogar eifrige Vollstrickerin war. Die Frage, ob sie wirklich nur ein Opfer seiner Manipulation war oder ob es in ihr selbst eine dunkle Seite gab, die nur darauf wartete, geweckt zu werden, ist bis heute Gegenstand intensiver Debatten. Es wird angenommen, dass Brady ihre Schwachstellen und ihre Sehnsucht nach Bedeutung gezielt ausnutzte, um sie zu seinen Taten zu bewegen.
War Myra Hindley eine geborene Psychopathin? Eine Soziopathin? Oder wurde sie durch Bradys manipulative Persönlichkeit und Ideologie zum Monster? Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ian selbst ist zutiefst fasziniert von der Idee der absoluten Macht und Kontrolle über Leben und Tod. Die Morde sind für ihn nicht nur Akte der Gewalt, sondern auch pervertierte Experimente, um die Grenzen der menschlichen Natur auszuloten, seine eigene Überlegenheit zu beweisen und seine sadistischen Fantasien auszuleben.
Ian genießt es, Angst und Leid zu verursachen, und die Wahl der Opfer ist kein Zufall. Kinder und Jugendliche, die leicht zu manipulieren sind und die sich nach Aufmerksamkeit sehen. Die Täter gewinnen zunächst das Vertrauen der Kinder, bevor sie sie in die Falle locken.
Die erste Tat, die dem Paar zugeschrieben wird, ist die Ermordung von Pauline Reed im Juli 1963. Myra lockt Pauline unter einem Vorwand in ihr Auto. Brady wartet angeblich bereits in den Mooren. Was dann geschieht, ist kaum vorstellbar. Das Mädchen wird vergewaltigt und ermordet. Die Leiche vergraben. Auf die weiteren Taten wollen wir hier nicht weiter eingehen, aber über das Tonband müssen wir noch kurz sprechen.
Ja, denn dieses Band wird später eine zentrale und zutiefst erschütternde Rolle im Prozess spielen und die Öffentlichkeit empören. Es ist bis heute eines der erschütterndsten Beweisstücke in der Kriminalgeschichte. Es dokumentiert die letzten qualvollen Momente eines unschuldigen Kindes. Die kleine Leslie fleht darauf um ihr Leben und weint.
Die Verhaftung von Myra Hindley und Ian Brady im Oktober 1965 löst eine Schockwelle in ganz Großbritannien aus. Die Öffentlichkeit ist völlig entsetzt über die Brutalität der Taten und die Tatsache, dass ein scheinbar normales Paar zu solchen Verbrechen fähig ist. Die Medien stürzen sich auf den Fall und die Moor-Morde werden zum Synonym für das absolut Böse.
Der Prozess beginnt im April 1966. Die Beweislage ist erdrückend. David Smith, Myras Schwager, der den Mord an dem 17-Jährigen beobachtet hatte, sagt als Kronzeuge aus und seine Aussage ist natürlich von großer Bedeutung. Dazu die Fotos, das Tonband, die persönlichen Gegenstände der Opfer, alles spricht gegen die Angeklagten.
Myra und Ian plädieren auf nicht schuldig. Sie versuchen sogar, sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Ian behauptet, er sei von Myra manipuliert worden und sie wiederum stellt sich als das Opfer von ihm dar, das aus Angst gehandelt habe. Doch die Jury glaubt ihnen nicht.
Ian Brady erhielt 3-mal lebenslänglich, Myra Hindley 2-mal lebenslänglich. Die Urteile werden von der Öffentlichkeit mit Erleichterung aufgenommen. Doch die Geschichte der Moor-Morde ist damit noch nicht zu Ende. Myra Hindley verbringt den Rest ihres Lebens im Gefängnis. Sie beantragt mehrfach ihre Freilassung, behauptet, sie habe sich geändert, sei rehabilitiert und bereue ihre Taten zutiefst. Sie versucht, sich als Opfer von Brady darzustellen und bittet um Vergebung.
Doch die Öffentlichkeit, die Familien der Opfer und die Justiz bleiben hart. Ihre Anträge werden stets abgelehnt, da man ihr die Reue nicht abnimmt und die Gefahr einer Wiederholungstat als zu hoch einschätzt. Sie stirbt 2002 im Alter von 60 Jahren im Gefängnis an einer Lungenentzündung.
Ian Brady bleibt ebenfalls bis zu seinem Tod im Gefängnis. Er wird 1985 in eine psychiatrische Klinik verlegt, da er als unheilbar geisteskrank und hochgradig gefährlich eingestuft wird. Er leidet an einer paranoiden Schizophrenie und verbringt die letzten Jahrzehnte seines Lebens in verschiedenen Hochsicherheitskliniken.
Er stirbt 2017 im Alter von 79 Jahren ebenfalls an einer Lungenentzündung. Bis zuletzt weigert er sich, den genauen Fundort von Keith Bennett preiszugeben. Ein letzter zynischer Akt der Grausamkeit und Kontrolle. Grundsätzlich zeigte er wohl niemals Reue und genoss eher sogar die Aufmerksamkeit, die ihm durch den Fall zuteil wurde.
Der Fall hat auch zu wichtigen Veränderungen in der Polizeiarbeit und der Gesetzgebung geführt. Die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Polizeibehörden, die Notwendigkeit, frühzeitig Muster in vermissten Fällen zu erkennen und die psychologische Profilerstellung von Serientätern wurden schmerzlich gelernt und in die Ausbildung der Ermittler integriert. Die Moor-Morde trugen maßgeblich zur Entwicklung moderner Kriminalistik bei.
Und die Frage nach der Schuld von Myra wird noch immer sehr kontrovers diskutiert. War sie ein Opfer von Bradys Manipulation oder eine gleichberechtigte Täterin, die ihre eigenen sadistischen Neigungen auslebte. Eine Marionette oder eine willige Komplizin? Die Meinungen gehen bis heute auseinander.
Was jedoch unbestreitbar ist, ist das unermessliche Leid, das die Mormorde über die Familien der Opfer gebracht haben. Ein Leid, das bis heute nachwirkt, und damit sind wir am Ende von Mord in Short für heute. Abonniert uns gern. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, passt auf euch auf.